Herzlich willkommen zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Immer wieder wird über das wichtige Dokument Amoris Laetitia gesprochen. Es soll das Ideal der ehelichen und familiären Liebe vor Augen stellen. Und nun stellt sich die Frage, wie lebte dieses Ideal Maria? Was die Evangelien darüber berichten, erfahren wir heute von Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier und wir freuen uns auf seine Gedanken.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben ja nicht sehr viel über Maria in der Heiligen Schrift, also die Evangelisten sind ja sehr zurückhaltend. Und das hat einen Grund, weil die Gefahr ja gewesen wäre damals, dass Maria als Göttin verehrt worden wäre. Und das ist auch immer, was die Kirche immer wieder klarstellen muss. Maria ist die ganz Gnadene, also ganz von Gott Geschenkte, aber alle Gnaden kommen von Gott, beziehungsweise in dieser Welt von unserem Erlöser Jesus Christus. Aber alles kommt durch Maria. Und darum die Zurückhaltung der Evangelisten und trotzdem, wer sucht, der findet, also wenn wir die Geheimnisse Mariens in der Heiligen Schrift suchen, dann finden wir sie auch. Und zwar mit ganz wenigen Worten, sozusagen Worte, die nicht einfach so herausposaunt werden, sondern Worte, Hinweise, die verborgen sind und die man entdecken kann, wenn man will. Wer Maria nicht verehren will, der findet sie nicht. Also, jetzt diese einigen Hinweise, wie Maria gelebt hat mit Josef, mit Jesus, also diese heilige Familie. Der erste Hinweis bekommen wir vom Engel Gabriel. Er grüßt sie im Griechischen mit Chaire Kecharitomene. Also Chaire heißt gegrüßt, ja, weißt du Maria. Dann Kecharitomene heißt Gnadene. Also es gibt eigentlich kein deutsches Wort, darum habe ich jetzt eines erfunden. Wir haben ihn gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade. Das ist insofern nicht ganz korrekt, weil man da meinen könnte, Maria sei ein Gefäß, das schon vorgegeben ist, das mit Gnade gefüllt wird. Doch dieses Bild stimmt nicht ganz, weil das Gefäß selber ist schon Gnade. Also sie ist ganz Gnade. In vielen Übersetzungen heißt es, gegrüßt seist du Begnadete. Ist auch nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil Begnadete, das ist wie wenn sie dastehen würde und so ein Hauch der Gnade über sie kommt. Das Kecharitomene, das ist geschrieben im Griechischen perfekt. Und griechisch perfekt heißt, sie ist ganz Gnade. Und zwar umfasst diese perfekt ihr ganzes Wesen. Also vom ersten Moment ihres Daseins bis in die Ewigkeit ist sie ganz Gnade. Also alles an Maria ist von Gott gegeben. Und nichts ist irgendwie getrübt. Also nichts ist gegen Gott oder nichts beschädigt diese Gaben Gottes an Maria und eben diese Gabe Gottes, die Maria selber ist. Also dieses Kecharitomene sagt aus, sie ist unbefleckt, also sie ist von der Erbsünde bewahrt, sonst wäre sie ja nicht ganz Gnade, dann wäre ja diese Beschädigung der Erbsünde in ihr. Sie hat nie eine persönliche Sünde begangen, sie hat immer ganz im göttlichen Willen gelebt. Und sie ist vollendet in höchster Perfektion, also eben als die Königin über Himmel und Erde. Also das Einzige, was sie wirklich von Gott unterscheidet, ist, dass sie alles empfangen hat. Also sie hat nichts aus sich selber, gar nichts, während Gott ist die Quelle von allem. Und sonst ist sie eigentlich wirklich, wie es auch heißt in der Heiligen Schrift, der Apostel schreibt darüber, wir werden ihm ähnlich sein. Also sie ist Gott ähnlich, aber eben ganz Geschenk Gottes. Also daraus können wir aus diesem einen Wort höchste Heiligkeit ableiten. Da können wir uns Gedanken machen, wie möge sie gelebt haben. Und jeder Gedanke, der in die Richtung geht, das ist heiligmäßiges Eheleben. Jeder solcher Gedanke wird für sie auch zutreffen. Das ist mal das Erste. Dann, was sie dem Engel antwortet, ist dann der zweite wichtige Moment, wo sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das heißt also, sie dient Gott mit ihrem ganzen Wesen. Sie ist Magd des Herrn. Das ist ihre Feststellung. Also sie ist ja nicht erst Magd des Herrn im Moment, wo sie Jesus empfängt, sondern das ist eine Feststellung. Ich bin die Magd des Herrn. Und dann kann man noch einfügen, darum, steht zwar nicht in der Schrift, aber darum geschehe mir nach deinem Wort. Weil sie Magd des Herrn ist, kann sie nicht Nein sagen. Sie hätte ja aus zwei Gründen Nein sagen können. Der eine Grund wäre gewesen, dass sie gesagt hätte, eine so große Aufgabe ist mir nicht angemessen. Also ich bin zu klein, ich bin unwürdig, dass ich die Mutter des Herrn werden sollte. Das war gewiss eine Versuchung, wobei eine Versuchung, wir müssen das nicht vorstellen, wie wenn wir Versuchungen haben, sondern das hat irgendwie mitgeschwungen, wurde aber sofort von Maria, also schon im Vorvorfeld, wurde diese Versuchung zurückgewiesen. Dann die andere Versuchung, die hätte sein können, wäre gewesen, dass sie gesagt hat, wow, ich bin die Beste. Also, dass sie stolz geworden wäre. Und auch diese Versuchung hat sie natürlich souverän standgehalten. Und so ist eigentlich ihre Antwort perfekt. Ich bin die Magd des Herrn, wie mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also sie hat weder gesagt, ich bin nicht würdig, noch hat sie gesagt, juhui, ich bin die Beste, sondern ganz perfekt hat sie sich einfach eingefügt in den Willen Gottes und hat angenommen, was er mit ihr vorhatte. Und dann sind noch zwei andere Momente, auch am Anfang der Kindheit Jesu, als die Hirten zu Maria kamen und Josef und dem Kind, das in der Krippe lag, und sich über das wunderten, also Maria und Josef wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde, dann heißt es, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Oder man kann auch übersetzen, sie bewegte sie hin und her in ihrem Herzen. Und dasselbe, etwas dramatischer, finden wir bei der Wiederfindung im Tempel, der 12-jährige Jesus, den sie 3 Tage lang voll Angst und Schmerz gesucht hatten. Und dann heißt es dort, nach all diesem Geschehen, seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, in Maria ist kein Aufbegehren. Also selbst dann, wenn sie etwas nicht versteht, das heißt ja, sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sprach, als sie den 12-Jährigen im Tempel fanden, selbst dort ist dann kein Aufbegehren gegen Gott. Das ist dem Menschen drin. Also wenn etwas geschieht an mir, ein Schicksalsschlag, oder es kann auch in Kleinigkeiten sein, dass ich vielleicht meine Bibel nicht finde, kurz bevor ich einen Vortrag habe. Das ist ja sehr, sehr ärgerlich. Und dann kann das leicht zu einer Auflehnung gegen Gott kommen. Herr, warum hilfst du mir jetzt nicht? Warum lässt du das zu? Und so weiter. Und dieses Auflehnen gegen Gott kannte Maria nicht. Sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Und schließlich dann bis unter dem Kreuz. Also wenn sie unter dem Kreuz steht, sie hat dort sicher sehr vieles verstanden. Sie wusste, es geht um das Erlösungswerk. Sie wusste auch, dass der Teufel so besiegt wird und nicht anders. Aber auch hier gab es gewiss einige Dinge, die sie nicht verstand. Und die bewahrte sie. Also sie wusste, ich bin zu klein, ich verstehe das jetzt nicht. Aber das heißt nicht, dass es deswegen nicht recht ist, nicht richtig ist so. Also das ist ihre Haltung gegenüber Gott. Sie versucht zu verstehen, und was sie nicht versteht, das nimmt sie an. Jetzt, wenn wir dann ein bisschen uns dieses Leben Maria und Josef vorstellen, also sie war mit Josef verlobt, als der Engel zu ihr kam, Verlobung heißt ja, sie war vergeben, also sie war ihm versprochen. Das heißt, Maria war einmal sicher ganz treu gegenüber dem heiligen Josef. Also diese Verlobung, sie wusste zwar vom heiligen Josef, dass er ein keuscher Mann ist, ein keuscher Bräutigam. Sie hat sich auch ihm anvertraut. Das ist übrigens auch die Grundlage der Weihe an den heiligen Josef. Also Maria hat sozusagen ihre Jungfräulichkeit dem heiligen Josef seiner Obhut anvertraut. Denn hätte sie als Jungfrau alleine gelebt, dann hätte irgendein Mann sie nehmen können und hätte diese Jungfräulichkeit brechen können nach Gesetzen des Alten Testamentes und hätte Maria an sich reißen können. Aber weil sie dann mit Josef verlobt war, konnte kein anderer Mann sie anrühren nach jüdischem Gesetz und somit war ihre Jungfräulichkeit geschützt. Aber dieses Verloben war eben ein sich anvertrauen. Das heißt, sie war auch gegenüber dem heiligen Josef gehorsam. Dann gibt es eine interessante Stelle bei einer Mystikerin. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es ist sofort bei mir eingefahren, aha, das muss so gewesen sein, dass der heilige Josef sich ja schämte, als er darüber nachdachte, Maria zu verlassen. Also in diesem Moment war er überzeugt, ich verlasse sie, ich opfere sie, weil ich verstehe nicht, was da vorgeht, als er eben bemerkt hat, dass sie schwanger ist. Und dann erklärt ihm ja der Engel, das Kind ist vom Heiligen Geist und dann hat sich Josef geschämt. Und dann eben bei dieser Mystikerin heißt es dann, hätte Josef dann Maria angefleht, dass er ihr gehorsam sein möchte. Und Maria hat das abgelehnt. Also sie hat gesagt, nein, du bist das Haupt der Familie. Ich lebe in dieser Ordnung der Ehe und ich muss dir gehorchen und nicht du mir. Und dann geschieht eine sehr interessante Dynamik und damit sind wir auch jetzt beim Jahr der Familie angelangt, dass sie einander gegenüber sehr, sehr aufmerksam waren. Also Maria hat dem Josef verboten, ihr gehorsam zu sein, aber der Josef hat natürlich von diesem Moment an sozusagen jeden Wunsch Marias abgelesen. Aus ihrer Mimik, also im Schweizerdeutsch würde man sagen, vom Nasebitz hat er es abgelesen. Er war so aufmerksam, wie kann ich Maria meiner Frau dienen? Ich denke, die ganze Sache des Feminismus, der Emanzipation der Frau, wäre gar nie aufgekommen in unserer Gesellschaft, wenn Männer so die Ehe gelebt hätten. Also wenn die Frau sich gewiss sein könnte, wenn der Mann etwas befiehlt, dann macht er das zum Wohl der Familie und zu meinem eigenen Wohl. Er macht das nicht aus Egoismus. Wenn natürlich der Mann sein Geld ausgibt für Alkohol und dann jähzornig ist und die ganze Familie dann unterdrückt und seine Macht eben missbraucht, dann kommt der Aufstand. Und das war halt leider in vielen Familien so. Also dass der Mann eigentlich seine Position ausgenutzt hat zu seinen eigenen Vorteilen. Und das ist ja dann ein Missbrauch der Autorität. Josef hat seine Autorität nie missbraucht, obschon er sehr autoritär war. Wenn wir das mal anschauen, da war ja der Besuch der Sterndeuter, also der Magier, der Weisen aus dem Morgenland. Und dann folgte ja dann der Befehl des Herodes, alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren zu töten. Niemand wusste davon, das war natürlich ein geheimer Befehl des Königs. In Bethlehem ahnte man nicht, was da kommen wird. Und da erscheint dem Josef ein Engel im Traum und sagte, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und was macht Josef? Er steht auf und nimmt das Kind und seine Mutter, also wie eine Handtasche könnte man fast sagen, und flieht nach Ägypten. Ja, jetzt mal so Hand aufs Herz, Frage an Ehefrauen. Wenn ihr Mann jetzt aufsteht mitten in der Nacht und sagt, komm, jetzt müssen wir fliehen nach Berlin oder nach Wien oder weiß ich wo, wie würden Sie da reagieren? Sie würden wohl sagen, ja, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, jetzt müssen wir zu einem Psychologen. Also hingegen Maria wusste, wenn Josef das sagt, dann kommt das von Gott. Und es gab da gar keinen Widerstand. Wir können uns da vorstellen, was da alles geschehen ist. Maria musste schnell das Nötigste zusammenpacken für diese Flucht, musste schauen, dass sie Essen und Trinken haben und Kleidung und vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Josef hat vielleicht noch einen Esel oder ein Maultier besorgt und das musste alles sehr schnell gehen. Und es hat nur funktioniert, weil Maria gehorsam war gegenüber Josef. In diesem Moment, in diesem sehr dramatischen Moment, war für sie keine Frage des Warum, Wieso, wie kommst du auf diese Idee, sondern sie nimmt das Kind und folgt ihrem Mann und sie gehen auf die Flucht. Dann ist ja dann der dritte Traum des Josefs. Der erste war ja, dass er sich nicht fürchten soll, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen. Der zweite, der Befehl zur Flucht nach Ägypten. Und der dritte dann in Ägypten, als Herodes gestorben war, hatte Josef wieder einen Traum, dass sie zurückkehren sollen ins Heilige Land. Und wiederum folgt Maria. Also ich nehme mal an, Josef hat in Ägypten eine Existenz aufgebaut. Sie haben sich irgendwie eine Wohnung eingerichtet und er wird auch sein Handwerk ausgeübt haben und hat irgendwie einen guten Ruf bei den Leuten. Also das kann man alles so annehmen, steht nicht in der Bibel, aber während dieses Aufenthalts in Ägypten, da haben sie sich eingerichtet. Sie haben wahrscheinlich auch Kontakte geknüpft, vielleicht sogar Freundschaften. Und da hätte Maria ja leicht sagen können, ja nein, jetzt bleiben wir doch da, es geht uns doch da gut. Aber für sie war klar, Josef gibt den Befehl, ins Land zurückzukehren, nicht aus einer Flause oder nicht aus einem egoistischen Bedürfnis. Also so wie wenn der Vater sagt, so, jetzt gehen wir Skifahren. Das kann zum Wohl der Familie sein, aber das kann auch sein, weil er es will und er seine Macht sozusagen missbraucht und gar nicht fragt, was tut eigentlich meiner Familie wirklich gut. Das ist natürlich immer, sind fließende Übergänge, weil natürlich das, was den anderen gut tut, tut oftmals auch mir selber gut. Aber wichtig ist immer diese Haltung. Und diese Haltung war bei Josef ganz klar, das Wohl des Kindes und das Wohl von Maria. Das war das oberste Prinzip und diesem Wohl hat er sein eigenes Wohl dann untergeordnet. Also sozusagen autoritär. Also er hat befohlen, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, aber immer im Hinblick des Wohles der Familie. Also sozusagen der Mann, der die Familie führt, ist Diener der Familie. Also man könnte das traditionelle Familienbild so zeichnen, die Frau ist die Herrin im Haus und der Mann verteidigt das Haus. Also er geht in den Krieg, er schaut, dass genügend Mittel, Lebensmittel und andere Mittel vorhanden sind, damit die Frau ihre Aufgabe an den Kindern machen kann. Eine königliche Aufgabe, eigentlich die wichtigste Aufgabe in unserer Gesellschaft. Leider ist das alles durchbrochen, weil eben jeder eigentlich nur für seine eigenen Vorteile denkt. Und dann denkt man, ja, die Frauen sollen doch machen, was sie wollen, die Männer sollen auch machen, was sie wollen und die Kinder auch, was sie wollen. Und am Schluss haben wir dann die Situation, eine Fünfzimmerwohnung mit zwei Kindern und jeder sitzt vor seinem Bildschirm und gibt seinen niedrigsten Gefühlen einfach nach. Das Kind mit seinem Spieltrieb, der Mann irgendwie mit Pornografie und die Frau mit irgendeinem Krimi. Also, und jeder sitzt vor seinem Bildschirm und die Familie fällt auseinander, weil jeder nur für sich schaut. Hingegen bei Maria und Josef und Jesus war das so, alles war im Dienst an diesem Jesuskind. Maria als Mutter hat für dieses Kind gesorgt von Anfang an. Es heißt, sie wickelte ihn in Windeln und dann legte ihn in eine Krippe. Diese Krippe wurde gewiss von Josef vorbereitet, damit Maria das Kind hineinlegen konnte. Und Josef schaut zu seiner Frau, schaut, dass sie im Stall nicht friert, er wird da irgendein Feuer gemacht haben. Und sie sind einander gegenüber aufmerksam. Das ist übrigens ein großes Thema in diesem Schreiben von Papst Franziskus an Maris Laetitia, das Dokument, das ja vor 5 Jahren veröffentlicht wurde und aus diesem Grund ja jetzt eben auch dieses Jahr der Familie im Gang ist, um dieses Dokument zu vertiefen, die gegenseitige Aufmerksamkeit. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also Maria ist aufmerksam gegenüber dem Josef mit einer Haltung des Gehorsams. Josef ist aufmerksam gegenüber Maria in einer Haltung des Dienens. Wir hören jetzt einen Moment Musik und dann werde ich noch fortfahren, vor allem diese Szene der Auffindung Jesu, des 12-jährigen Jesu im Tempel, die offenbart uns sehr viel über die Haltung Mariens gegenüber Josef. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir stehen hier in einer Sendung über Maria, Josef und Jesus. Wie haben Sie das Familienleben gestaltet? Also Maria, gehorsam gegenüber ihrem Mann, dem heiligen Josef, immer wenn er ihr etwas befohlen hat, hat sie gehorcht, und zwar auch in dramatischsten Momenten, also die Flucht nach Ägypten, dann das Zurückkehren aus Ägypten ins Heilige Land und dann, dass sie sich ja dann nicht in Bethlehem, also nicht dort, wo Josef seine Bürgerschaft hatte, niedergelassen haben, sondern im mütterlichen Heim in Nazareth. Das sind also die ganz großen Momente des Gehorsams Mariens gegenüber dem heiligen Josef, weil sie wusste, wenn Josef etwas befiehlt, dann kommt das nicht aus einer egoistischen Flause, sondern das kommt irgendauf eine Art von Gott. Also er befiehlt zum Wohl der ganzen Familie, zum Wohl des Kindes, zum Wohl von seiner Mutter. Und jetzt haben wir eine interessante Sache bei der Wiederfindung Jesu im Tempel. Also als Jesus 12 Jahre alt war, da gingen Maria und Josef mit Jesus auf die Wallfahrt und dann bleibt ja Jesus im Tempel zurück. Und dort haben wir, glaube sogar das einzige Wort, das wir überliefert haben, wo Maria zu Jesus spricht: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich suchen dich mit Schmerzen. Wie immer müssen wir die Worte der Heiligen Schrift sehr genau nehmen. Also sie sagt nicht: Kind, wir haben dich voll Schmerzen gesucht. Oder: Kind, ich und dein Vater haben sich gesucht. Sondern: dein Vater und ich suchen dich mit Schmerzen. Also dieses Einfühlen Mariens in die Gefühlswelt des heiligen Josef. Also Maria ist gegenüber Josef aufmerksam, nicht nur in der Haltung des Gehorsams, sondern auch in dieser Haltung des sich in den Josef hineinfühlen. Also ihr hat es möglicherweise sogar mehr Sorgen gemacht, dass sich Josef um das Jesuskind sorgt, als ihre eigene Sorge um das Jesuskind. Also sie hat da gewiss, dieser Schmerz Mariens war nicht nur, dass sie Jesus vermisst hat, sondern auch dieses Mitfühlen mit ihrem Mann, mit dem heiligen Josef. Wir haben dein Vater und ich suchen dich voll Schmerzen. Also nicht einfach wir, sondern schau dein Vater, fühl mit ihm mit, welchen Schmerz, dass er jetzt ausgehalten hat, während wir dich gesucht haben. Und das ist ja auch etwas, was Papst Franziskus in seinem Dokument Amoris Laetitia immer wieder betont: dieses Aufmerksamsein gegenüber einander und dieses Einfühlen in den anderen, mitgehen mit die Frau, mit dem Mann, mit der Frau. Das ist ja auch eine Dynamik, die man nicht übersehen darf im Eheleben. Also jeder, der verheiratet ist, Mann und Frau, weiß, dass andere Geschlecht ziemlich anders tickt. Also eine Frau empfindet anders als ein Mann und sie denkt anders herum als der Mann. Und das gegenseitig Wahrnehmen, das ist dann eine Bereicherung. Das ist dann eine Bereicherung der eigenen Persönlichkeit und eben Liebe. Also Liebe im eigentlichen Sinn der Vereinigung. Also eheliche Liebe ist ja nicht nur, dass man dem anderen das Beste wünscht, wie das allgemein in der Liebe ist zu allen Menschen, sondern eheliche Liebe möchte ja die Einheit zwischen den beiden. Also eheliche Liebe, dieses Eros, das ja ein Sakrament braucht, das eine Ordnung braucht, das Treue braucht. Eheliche Liebe möchte ja die Liebe Gottes in dieser Welt abbilden. Also so wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der eine Gott sind oder ist, so soll eben auch Maria, Josef, so sollen die Eheleute eins sein, ein Fleisch. Und das heißt, dieses aufeinander aufmerksam sein und eben dieses sich ineinander hineinfühlen. Das Gefühl durchaus spielt da eine Rolle, sonst möchte ich immer wieder sagen, die Gefühle dürfen wir nicht allzu wichtig nehmen, weil sie spielen auch mit uns. Und die Abgründe der Psyche, die sind tief, das weiß jeder Psychologe. Von den Gefühlen dürfen wir uns nicht einfach leiten lassen, sondern die Gefühle müssen geführt werden. Und eben das sich einfühlen in den anderen, das ist auch etwas, was ich von meinem Willen her führen kann, um eben dann das Empfinden des anderen mitzutragen, mit ihm mitzugehen. Und das war hier der Fall. Also Maria und Josef suchen Jesus mit Schmerzen und Maria fühlt mit Josef mit. Sicher auch umgekehrt. Das dürfen wir selbstverständlich annehmen, dass auch Josef mit Maria mitgefühlt hat. Jetzt kommt im normalen Eheleben noch etwas dazu, was bei Maria und Josef nicht vorhanden war. Und zwar die Sünde, Verletzungen. Also das ist auch etwas, was Papst Franziskus sehr betont, das gegenseitige Verzeihen und auch das um Verzeihung bitten, das ist ein ganz wesentliches Element in der ehelichen Beziehung. Immer wieder verzeihen, das heißt verzeihen, dass man nicht dem anderen das nachträgt. Eben zeihen heißt wegstecken, also in einem Abgrund der Barmherzigkeit versenken. Also das Schlimmste, was ja vorkommen kann in einer Ehe, wenn bei einem großen Streit dann gegenseitig alle Verletzungen vorgeworfen werden vom Tag der ersten Begegnung bis zum gegenwärtigen Tag. Das erlebt man ja dann und wann. Also dass jemand sagt, ja, als wir uns schon das erste Mal begegnet sind, da hast du mich schon nicht richtig angeschaut und dann wird alles aufgebauscht. Und genau die gegenteilige Dynamik soll sein. Also das Schlechte vom anderen, dass wir das eben verzeihen, also zudecken, wegstecken und immer wieder aufeinander zugehen. Das gilt natürlich gegenüber allen Menschen, aber in der Ehe im Besonderen, weil dort ja auch die Verletzungen tiefer gehen als gegenüber Menschen, die mir nicht so nahe stehen. Also je näher mir ein Mensch steht, desto tiefer kann er mich ja verletzen. Viele von uns tragen ja auch Verletzungen, die wir von den Eltern haben, dass die Eltern zu wenig Führung gegeben haben, zu wenig Autorität oder zu viel Autorität, Gewalt und so weiter. Das spielt alles hinein und das sind dann Verletzungen, die wir mittragen. Das war natürlich bei Josef und Maria alles perfekt. Also Maria hat Jesus nicht verletzt. Also die Verletzungen, die Maria ertragen hat, die kamen ja immer von außen. Also die Verfolgung des Jesuskindes durch den König Herodes, da hat sie gewiss sehr gelitten, das nicht anerkannt werden von Jesus als der Retter, als der Messias. Zuerst bei Herodes und dann im Umfeld der heiligen Familie und später dann ganz offen durch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das hat Maria sehr geschmerzt. Oder auch die Umstände, als dass Jesus Maria verlassen hat, 40 Tage in der Wüste gefastet hat, das war sicher auch ein Schmerz für Maria, wo sie wusste, das ist von dieser Welt her gegeben. Also sie waren zwar ohne Erbsünde, aber trotzdem in diese erbsündlichen Verhältnisse hinein geboren und haben da gelebt in diesen Umständen, also dass sich der Sohn irgendwann von der Mutter trennen muss, um selbstständig zu werden. Also natürlich geschah das in großer Heiligkeit, aber es war ein Schmerz in diesen Verstrickungen, in diese Welt, in der ja eben auch Maria und Jesus drin waren. Aber eben das gegenseitige Verzeihen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Familie, auch Kinder gegenüber Eltern, Eltern gegenüber Kindern. Ich denke, das ist etwas, was oft vernachlässigt wird. Also auch eine Mutter kann mal sagen, du, mein liebes Kind, heute war ich etwas grob zu dir und es tut mir leid und verzeih mir. Ich wollte dir eigentlich nicht wehtun, aber wie sollen wir das nächste Mal machen, wenn so eine Situation kommt? Solche Gespräche sind sehr, sehr wichtig zwischen Eltern und Kindern. Und auch zwischen Kindern und Eltern, dass auch ein Kind lernt zu sagen, Mama, verzeih mir, es tut mir leid, was ich heute Morgen getan oder eben nicht getan habe. Das war eine Haltung bei Marie und Josef, die war natürlich selbstverständlich präsent, aber wurde eigentlich nie in diesem Sinne aktiviert, weil eben dort keine Sünde war. Zum Schluss noch ein Wort zu dieser Sündenlosigkeit. Und zwar besteht ja so ein bisschen unterschwellig der Gedanke in unserer Gesellschaft, ja, wenn alle Menschen gut sind, wenn es da nichts Böses gäbe, dann gäbe es keine Kontraste, dann wäre das Leben langweilig. Und das stimmt überhaupt nicht. Also wenn wir Liebe leben im Sinne der Aufmerksamkeit, im Sinne des Gehorsams, im Sinne des Dienens, dann wird das eine höchst spannende Angelegenheit. Und zwar mit Möglichkeiten fast ohne Grenzen. Also wir können uns das Leben von Maria, Josef und Jesus vorstellen als ein Leben höchster Spannung, höchster Aufmerksamkeit und ständiger Bereitschaft, für den anderen da zu sein, dem anderen zu dienen und den anderen in seiner Heiligkeit zu unterstützen und somit auch die eigene Heiligkeit zu leben. So möchte ich Ihnen zum Schluss jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch, der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, in euren Worten und Werken. Und er bewahre euch vor den Anfechtungen des Bösen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Matthias Rey, für das schöne Referat und die tiefgreifenden Gedanken im Zusammenhang mit dem Thema Familie und das Ideal von Maria, wie sie das gelebt hat, aus den Evangelien entnommen. Und Radio Gloria wünscht einfach reicher Gottessegen und möge dir auch in Müsteier immer wieder an der Hand Mariens geführt werden. Alles Gute und herzlichen Dank.
Danke.
Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Das Thema war das Ideal Maria im Zusammenhang mit der Familie. Als Musikpause haben wir das Ave Maria von Schubert gehört und das spielte Pfarrer Matthias Rey mit seinem Bruder Peter Rey zusammen. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen auch eine tiefe Marienfrömmigkeit. Ihre Andrea Marti.